Hegel, die Frage gestellt hat, im Grunde, was ist Mensch? Kommt eigentlich zur Antwort, dass wir auf jeden Fall dieses nicht erfahren können, falls wir den Menschen zum Gegenstand unserer Betrachtung machen als Einzelnen. Also das ist der allgemeine sozusagen Lehre daraus. Das heißt, wie auch immer wir den Menschen auffassen, sei es als materieller Gegenstand, als einen bestimmten Körper, oder wir beginnen zu beobachten, wie der Mensch denkt, durch die Selbstbeobachtung zum Beispiel, oder durch die Beobachtung von außen, oder durch die Analyse seines Aussehens und seiner Herkunft, oder durch die Analyse seines Körpers. Also wie auch immer, wenn wir den Menschen sozusagen zum gesonderten, speziellen Gegenstand der Betrachtung proklamieren oder de facto ihn zu betrachten, dann kommen wir zu keiner Erkenntnis. Stattdessen muss man den Menschen also sehen als Teil der Menschheit. Ja, das ist der erste Punkt. Ja, das heißt, der Mensch zeigt sich allein in der Relationen, in der Kommunikation, in der Interaktion mit der anderen. Man kann also überhaupt die Perspektive oder soll die Perspektive verlassen, den Menschen sozusagen als Gegenstand oder als Denkprozess zu analysieren, sondern gleich beginnen mit einer solchen Analyse. Diese Analyse führt uns zur Idee der Vernunft. Vernunft ist eben das Medium, das Gemeinsame, was verschiedene Menschen miteinander verbindet. Und in diesem Sinne, jenseits der Individualität, als das genuin Menschliche eigentlich zunächst einmal sich erweist. Das heißt, wie auch immer ich beschaffen bin und so weiter, es gibt aber eine gewisse Ebene, auf der wir uns alles verstehen, verständigen können und auf der wir auch erkennen können, dass wir Gemeinsamkeiten haben, die sozusagen über alles Besonderes hinausgehen und so etwas wie die Möglichkeit, Voraussetzungen zur Verständigung und Kommunikation bilden, das ist eben die Vernunft. Ja? Und die Vernunft ist insofern sozusagen ein neuer Anfang. Dieser Anfang scheint aber problematisch zu sein, weil wenn ich sozusagen beginne, nicht sozusagen die Situation des Einzelnen, was heißt Vernunft in dem Fall? Vernunft in dem Fall heißt, dass ich beginne, nicht die Situation des Einzelnen, zum Beispiel der einzelne Schädel oder der einzelne Schicksal oder was auch immer, zu untersuchen, sondern ich bleibe beim Einzelnen, aber ich fixiere jetzt die Aufmerksamkeit darauf, was gemeinsam ist. Was gemeinsam ist für jeden. Also das ist die Verschiebung. Und wenn ich das tue, dann zunächst einmal, er sagt das nicht so direkt, aber aus der Struktur ergibt er sich, zunächst einmal frage ich mich nach dem Verhältnis zwischen Mensch und Dingen. Ich werde das nicht alles lesen, selbstverständlich, weil es ist ein großer Text, Textabschnitt, den ich gegeben habe. Nur einige Punkte sind wichtig. Der erste Punkt ist dieses Verhältnis zwischen mir und Dingen. Dieses Verhältnis zwischen mir und Dingen besteht darin, ursprünglich, ja, wir haben es gelesen, ursprünglich, dass ich potenziell alle Dinge begehre und potenziell durch dieses Begehren, also durch den Konsum, alle Dinge vernichte. Das heißt, in Bezug auf die materielle Welt ist der Mensch zunächst einmal jemand, der entweder Dinge gar vernichtet oder vielleicht durch die Arbeit verwandelt. Auf jeden Fall, der Mensch ist ein negatives Prinzip in Bezug auf die Dinge. Das geschieht deswegen, weil der Mensch so etwas wie eine Begierde hat oder Lust. Und durch diese Begierde angetrieben wird zu diesen Negativitäten. Wenn ich aber jetzt den Menschen nicht aus der Perspektive seiner eigenen Aktion sehe, sondern mich frage, was ist das Gemeinsame in dieser Begierde? Nicht das Spezifische in der Begierde, sondern das Gemeinsame. Das Gemeinsame ist, sagt Hegel, dass auf einer gewissen Ebene Begierde selbst, also das, was wir begehren, uns gleichgültig ist. Sei es andere Menschen, sei es andere Dinge. Sondern, was eigentlich für uns relevant ist, ist die Lust selbst. Ja, das heißt, wenn wir begehren, dann genießen wir im Endeffekt nicht die Dinge, sondern wir genießen das Begehren selbst. Das sozusagen ist typisch für Hegel selbstverständlich, dass er gleich zu Selbstbewusstsein kommt und gleich fragt, wie das Verhältnis zu sich selbst sich gestaltet. Na gut, wenn ich aber nicht die Dinge begehre oder die anderen Menschen begehre, sondern einfach die Lust begehre, zu begehren, dann muss ich ja gleich feststellen, dass es mich manchmal freut und manchmal nicht freut. Ja, sagen wir so. Dass manchmal vernehme ich diese Lust und manchmal nicht. Und zunächst einmal sage ich ein Schicksal. Ja. Schicksal bestimmt, wird dadurch bestimmt, dass ich einfach mit einer Tatsache konfrontiert bin, das ist eine Tatsache, ja, das kann ich sozusagen nicht ändern, dass ich manchmal mich gut fühle und manchmal mich schlecht fühle. Es gibt in diesem Sinne eine Sendung, die ich immer sozusagen ab und zu geschaut habe, lässt das schon nicht mehr, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Diese ist sozusagen eine gute Illustration, ja, ich war zu diesem Abschied bei Hegel, nämlich manchmal fühlen sich die Leute gut und manchmal fühlen sie schlecht und es ist meistens, ergibt sich aus bestimmten Zusammenhängen, die sie nicht kontrollieren können. Es ist halt ein Schicksal. Ja? Jeden Tag bringt was Neues und jeden Tag entweder Lust oder Unlust. Das ist die erste Bestimmung des Verhältnisses des Menschen, also gute Zeit, schlechte Zeit. Die erste Bestimmung des Verhältnisses des Menschen zur Außenwelt. Ja? Das ist manchmal ist gut, manchmal nicht. Erstens zur Außenwelt insgesamt und dann kommt auch zu einzelnen Dingen. Zu einzelnen Dingen gehört Folgendes. Entweder gehören sie uns, diese einzelnen Dinge, oder gehören uns nicht. Also die Welt gehört uns nicht. Die Welt ist ein Schicksal. Insgesamt, aber einzelne Dinge können uns gehören oder nicht gehören. Das heißt, wenn wir über die einzelnen Dinge reden, reden wir um die Problematik des Eigentums. Und dann kommt sicherlich diese Kapitalismus-Sozialismus-Debatte des 19. Jahrhunderts. Was ist besser? Kommunistische Gesellschaft, die sozusagen staatliche oder kommunale Eigentum vorsieht oder das private Eigentum. Dass das private Eigentum schlecht ist, das ist schon klar. Das sagt Hegel später. Das ist schon klar. Weil im Grunde ist das sozusagen aus der Perspektive der Vernunft ist nicht zu erklären, warum die Dinge einem gehören, wenn der andere diese Dinge mehr braucht, zum Beispiel. Das ist nicht einzusehen. Wie auch immer wir uns sozusagen anstrengen, das zu begründen, im Endeffekt widerspricht es unserer Intuition und unserer Vernunft. Wir tendieren dazu zu denken, dass die einzelnen Dinge dazu sind, unsere Lust oder Unlust oder unser Begehren befriedigen oder nicht. Ja, aber auch Interessen und auch Notwendigkeiten und auch Nöte und so weiter. Und wenn wir sagen, dass jemand sozusagen viel Essen hat, aber nicht braucht, weil es zu viel ist, und die anderen hungern und sterben vor Hunger, dann sagen wir, das System des privaten Eigentums ist ungerecht. Ungerecht insofern, dass dieses System nicht koinzidiert mit unserem Gefühl der Gerechtigkeit in Bezug auf die Verteilung der Güter. Na gut, sagt er, aber wie wäre es mit der kommunistischen Gesellschaft, also wo es kein privates Eigentum gibt, sondern alle Dinge sind sozusagen in gemeinschaftlichem Besitz und der Zugang zu diesen Dingen wird dann reguliert entsprechend der Bedürfnisse der einzelnen Menschen. Also das ist, benutzt Proudhon eigentlich, der dieses Modell vorschlägt und dieses Modell wird dann von Marx übernommen später. Das heißt, wir haben sozusagen einen Pool der Dinge und dann jeder hat so weit Zugang, wie er sie braucht. Selbstverständlich, sagt Hegel gleich, die Frage ist, wer und nach welchen Kriterien entscheidet, wer was braucht. Ja. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand, also die Gerechtigkeit schlechthin, dass zum Beispiel alle Menschen das Gleiche bekommen, funktioniert nicht, weil de facto ist es so, dass einige Menschen mehr brauchen als die anderen. Wenn wir aber dann sagen, wir verteilen es gemäß dem, was die Menschen brauchen, dann fragt man sich, warum denkst du, dass sie brauchen tatsächlich mehr als der andere? Ist da nicht ein Gesetz der Ungerechtigkeit mit enthalten? Dieser Argument ist ein Standardargument, wird von Hegel übernommen und entwickelt und dann immer wieder wiederholt. Ja, nicht wahr? Die Kritik des Kommunismus, die Kritik des Sozialismus funktioniert meistens als Kritik der Unterscheidungen zwischen Begehren und Bedürfnis. Also wenn man die ganze klassische Kritik des Kommunismus im 20. Jahrhundert, die vor allem durch die neue französische Philosophie betrieben wurde, also durch Bataille, Derrida, Baudrillard und so weiter und so fort, dann ist diese Standardkritik. Sie sagen, dass im Grunde das kommunistische System kann nur dann funktionieren, wenn ich zwischen Bedürfnis und tatsächlich Macht das Maß zu legen, zwischen Bedürfnis und bloßen Begehren unterscheide. Wenn ich zum Beispiel sage, die Menschen brauchen etwas als Bedürfnis, Essen, Schlafen und was auch immer. Und alles, was darüber hinausgeht, zum Beispiel, dass sie, ich weiß nicht, dass sie cool aussehen. Ja? So. Dass sie zum Beispiel modisch gekleidet sind, cool aussehen. Ja? Das ist kein Bedürfnis, sondern das ist ein Begehren. Ja? Und in diesem Sinne ist nicht notwendig, sondern akzidentell. Und in diesem Sinne kann auch unter Umständen nicht erfüllt werden, wenn die Gesellschaft das insgesamt nicht will. De facto wissen wir, dass die Menschen gerne sterben und sozusagen alles opfern und sogar hungern, um cool auszusehen. Das bedeutet, dass diese Unterscheidung zwischen Bedürfnis und Begehren nicht stabilisiert werden kann. Ja. Wir können auch nicht sagen, dass das bloß ein Begehren ist und kein richtiges Bedürfnis. Zumal nach Freud und Nietzsche und all diese Analysen wissen wir, dass Begehren eine sehr komplizierte Struktur hat und sich auf einfache Bedürfnisse nicht reduzieren lässt. Hegel sozusagen stößt diese Art Kritik schon an und sagt im Endeffekt, wir können nicht definieren, was der Mensch wirklich braucht. Und da wir nicht definieren können, was der Mensch wirklich braucht, wird die kommunistische Gesellschaft auch eine ungerechte sein. Das heißt eine, wo wenn zum Beispiel das private Eigentum auch nicht abgeschafft ist, der Zugang zu den Gütern so reguliert wird, dass diese Regulierung als ungerecht empfunden wird. De facto hat sich bewahrheitet. Ja? Das heißt, das System zum Beispiel in früheren kommunistischen Gesellschaften des europäischen Ostens hat so funktioniert, dass Zugang wurde durch die staatlichen Instanzen reguliert. Und relativ schnell hat sich herausgestellt, dass die Regeln, nach denen dieser Zugang reguliert wurde, als ungerecht oder repressiv auf jeden Fall empfunden wurden. Das bedeutet, dass er sagt, man muss einfach die Hoffnung sozusagen aufgeben auf eine gerechte Güterverteilung. Das ist sozusagen das Fazit. Das ist das Fazit. Wie das auch immer kommt, ist das Kapitalismus und Privateigentum, ist es Kommunismus und gesellschaftliches Eigentum. Es wird sowieso auf das Gleiche laufen, das heißt, es wird auf das Gefühl laufen, die Verteilung ist ungerecht. Und das bedeutet, dass wir in einen Konflikt, wie in einen Konflikt geraten mit der Gesellschaft. Und dann kommt die Wende, die eine der zwei entscheidenden Wende gibt. Das ist in meiner Ausgabe 275. Das ist kleines b unter der großen b, nämlich es gibt sozusagen einen Sprung, nicht bei Hegel, sondern da steht der Sprung richtig fest. Man beginnt zu spüren, zumindest dann, wenn man feststellt, dass es so etwas wie eine gerechte Güterverteilung gar nicht möglich ist. Man beginnt zu denken und zu spüren, dass man als Individuum eigentlich in einer Konfliktsituation mit der gesellschaftlichen Struktur sich befindet. Das ist die Entdeckung dieser. Und dann sagt Hegel, wenn er das tut, dann stellt er sehr schnell fest und kommt sehr schnell zur Überzeugung, dass das, was er ein Schicksal früher aufgefasst hat, also dieser Mechanismus, das einem Unlust bereitet, letztendlich, ja, dass der Lust unterbricht und Unlust bereitet, ist die Gesellschaft, die gesellschaftliche Struktur. Ja, das heißt, der nächste Schritt nach guten Zeiten, schlechten Zeiten ist Adorno. Ja, der nächste Schritt und Marx Lexile. Das heißt, Wenn die Heldinnen und Heldinnen von schlechter Zeiten, guten Zeiten sich ernsthaft die Frage stellen würden, warum sind sie mal glücklich, mal unglücklich, würden sie sagen, durch die Güterverteilung, die in dieser Gesellschaft, in der sie leben, die dominierende ist. Und das heißt im Endeffekt, sie haben schlechten Zeiten und guten Zeiten, infolge einer gewissen gesellschaftlichen Struktur. Das heißt, wo die politische, gesellschaftliche Analyse beginnt, ist der Punkt, und das ist einer der entscheidenden Punkte, wo ich die Gesellschaft zunächst einmal, und da sagt sozusagen Entdeckung der Gesellschaft, ist die Entdeckung einer Kraft, die so funktioniert, dass es mir nicht gut geht. Ja, das ist die Entdeckung. In der Form entdecke ich die Gesellschaft zum ersten Mal. Und diese Entdeckung der Gesellschaft zum ersten Mal als der Grund dafür, dass es mir nicht gut geht und nicht immer gut geht, aber auch generell nicht gut geht. Ja. Das ist sozusagen der entscheidende Wendepunkt. Und das ist der entscheidende Wendepunkt, an dem ich mich die Frage stelle, wie soll man dann Dinge so organisieren, dass die Gesellschaft doch so strukturiert wird, dass sie mir Lust bereitet und nicht Unlust. wie kann man die Gesellschaft, so wie sie ist, verbessern und in Anklang bringen mit dem, was ich als Lustempfindung auffasse und erlebe. Das heißt, mein Verhältnis zur Gesellschaft ist zunächst einmal negativ. Und weil es zunächst einmal negativ ist, bleibt es auch auf weiten Strecken. Eigentlich bis zum Ende negativ. Also das ist, also die Gesellschaft ist das, ist nichts Gutes für mich eigentlich. Die Quelle des Unglücks. Okay. Und dann stelle ich mir die Frage, wie verbessert man eine Gesellschaft? Hegel stellt fest, dass auf diese Frage gibt es im Grunde zwei Antworten, die kennen wir übrigens. Das ist eine progressive Antwort und eine reaktionäre Antwort. Die progressive Antwort nennt er das Gesetz des Herzens. Nämlich der Mensch, der als schöne Seele dann an einer anderen Stelle, der Mensch mit einer schönen Seele, kommt in die Welt, das Modell ist sicherlich Rousseau. Und sagt, oh Gott, ja, was sehe ich überall, ja, der Rousseau sagt, ich bin so gut und andere Menschen könnten auch gut sein und alle könnten fröhlich sein und glücklich sein und so. Aber de facto ist es nicht der Fall. Warum ist das so? Weil der Mensch unterdrückt ist, beleidigt ist, ausgebeutet ist, in die Ordnungen angeschlossen ist, die ungerecht sind, die willkürlich sind, die unvernünftig sind, da gibt es ja irgendwelche Kräfte und Monarchien und politische Strukturen und Gefängnisse und Polizei und Armee und alle diese Mechanismen. Und das ist doch Wahnsinn, ja, das ist doch Wahnsinn. Fabriken, ja, ich weiß nicht, wo die Menschen arbeiten oder die Bauern arbeiten die ganze Zeit. Man muss das ja abschaffen. Man muss sein Herz fragen, was ist gut und was ist schlecht. Ja? Und dieses Herz, das bei allen Menschen gleich ist, antwortet mit einer absoluten Sicherheit, ja? Was das sein soll. Und so eigentlich funktioniert die progressive Kritik. Ja? Seit Rousseau, Romantik bis zur Sozialdemokratischen Partei, und sonstige linken Bewegungen und Hippie und progressiven Rockbands, ja, und so weiter, alle sagen, wir wollen gegen den Hunger, gegen die Unterdrückung und so weiter kämpfen, aber wie kämpfen, ja, dass die Menschen gut sein werden, ja. Auch La Fontaine schreibt, nicht wahr? Das Herz ist auf der linken Seite, wie auch immer. Das heißt, diese Appellation zum Herz, ja, ist tatsächlich eine Konstante. Es ist nicht so, dass es eine historische Periode ist, sondern jeder Diskurs, der ein progressiver Diskurs ist, der sozusagen Dinge verbessern will, menschliche machen will und so weiter, dieser appelliert ans Herz, ja. An das unmittelbare Empfinden dessen, dass die herrschenden Verhältnisse eigentlich keine guten Verhältnisse sind, gelten abgeschafft. Ja? Auch Foucault sagt, schauen Sie, diese furchtbaren Gefängnisse, diese Bedingungen, unter denen die Menschen leben, ihr Herz sagt Ihnen, ja, dass sowas nicht geht. Ja? Das ist das Argument. Das Argument ist kräftig. Entsteht unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich zum ersten Mal nämlich durch Rousseau, das heißt durch die Voraussetzung, dass der Mensch so etwas wie ein spontanes Empfinden des Guten in sich hat, ist auch seine Überzeugung, die typisch ist für das 18. Jahrhundert, für in der Fall nicht so, in dem sie nicht möglich gewesen. Aber ist man zu diesem Gefühl gekommen, da sagt man, so ist es, ja, Gesetz des Herzens. Und die Welt ist verkehrt. Da sagt auch, die Welt ist verkehrt und die Welt ist verrückt. Sagt auch Rousseau, weil er diesem Herzen, Gesetz des Herzens, nicht folgt. Aus welchem Grunde auch immer, aber eigentlich ohne Grund. Ja, in diesem Sinne verkehrt. Na gut, dann sagte sicherlich Hegel, wie Sie gelesen haben, dass es nicht die Welt verrückt ist, sondern es ist ein Herz, das Herz selbst ist verrückt. Ja. Nicht die Welt ist verkehrt, sondern das Herz ist verkehrt. Und das Herz ist verkehrt aus folgendem Grunde. Der Mensch, Menschen glauben, dass ihnen das Herz etwas Gemeinsames sagt. De facto ist es nicht gemein. Das Herz sagt nicht etwas Gemeinsames, sondern Menschen haben unterschiedliche Herzen. Und zunächst einmal spüren sie das nicht. Sie spüren das nicht an dem Punkt, an dem sie empört sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel empört bin von Hungertod, Ausbeutung, Unterdrückung und so weiter, alle sind gleich empört. So entsteht das Gefühl, alle Herzen sozusagen sind gleich. An dem Augenblick, an dem ich aber Vorschläge beginne zu unterbreiten, wie man diesen Zustand ändert, stellt sich heraus, dass die Herzen unterschiedlich funktionieren, weil die Vorschläge dann unterschiedlich ausfallen. An dem Moment, an dem der Übergang von der allgemeinen Empörung zu konkreten Reformvorschlägen sich vollzieht, kommt man zu gravierenden Differenzen. Das bedeutet, dass wenn überhaupt eine Reform durchgesetzt werden kann, muss eine Hierarchie aufgebaut werden, muss eine Struktur aufgebaut werden, bei der ein Vorschlag siegt und andere Vorschläge unterbunden werden. Baut man so eine Hierarchie und so eine Machtstruktur auf, bedeutet das, dass wir ein neues Herrschaftsprinzip haben, das mit der ursprünglichen Empörung nichts zu tun hat. Und er sagt, dass dieser Mensch, der zum Beispiel diese Reformen durchzieht und diese neue Machtstruktur aufbaut, erkennt sein Herz in dem, was er gemacht hat, nicht wieder. Weil er wollte im Grunde nur protestieren. Er war nur empört. Ja, er war nur erschüttert. Was daraus geworden ist, das neue Unterdrückungssystem, bei dem bestimmte Vorschläge durchkommen und bestimmte Machtpositionen wirken und andere nicht. Und so ein System widerspricht dem Herzen genauso wie das vorherige System. Das heißt, in kräftigen Worten, dann sagt Hegel, dass die Linke sozusagen ist verkehrt wahnsinnig und eigentlich idiotisch, ja, weil alle diese Vorschläge, die Welt zu verbessern, haben keine Grundlage und beruhen sich auf einer Illusion. Zumal diese Illusion die Unfähigkeit mit einschließt, die eigene Position, das entscheidet eigentlich für ihn. Nicht alles das, was ich gesagt habe, das war auch wichtig, aber das ist der entscheidende Argument. Nicht eigentlich berücksichtigt die Bedingungen der eigenen Existenz. Er sagt nämlich, dass wenn diese ganzen Reformen durchgeführt werden, es kann sein, dass der Mensch, der diese Reformen durchführen wollte, eigentlich alles verliert, das er hat, und untergeht, weil bei der genauen Analyse man verdankt alles, was man hat, der herrschenden Ordnung. Wenn wir zum Beispiel in der Tat unserem Herzen folgen und die ökonomischen Verhältnisse völlig umkrempeln, das kann es passieren, passiert wahrscheinlich, dass es einfach allgemein in Krach kommt, die Menschen einfach alles verlieren, ihre Position verlieren und so weiter. Und eigentlich sich ins Unglück stürzen. Das ist ja ein typisches reaktionäres Argument, ja, dass Weltverbesserer sind sozusagen Repräsentanten der arrivierenden Mittelschicht oder Oberschicht, die eigentlich nicht verstehen, dass sie ihre eigene Position untergraben. Die Low Classes, die Unterklassen, sind meistens nicht progressiv. Ja. Das weiß man, dass die Unterklassen meistens rechts wählen zum Beispiel und eben arrivierte Oberschichten und Mittelschichten stehen links. Das heißt, sie agieren eigentlich gegen ihre eigenen Interessen. Sie agieren gegen ihre eigenen Interessen und sozusagen reflektieren das nicht. Es gibt ja eben schon im 19. Jahrhundert diesen Spruch, dass wer bis 21 Jahre nicht Sozialist war, hat kein Herz. Und wenn er über 21 Jahre Sozialist geblieben ist, hat er keinen Verstand. Das ist so eine typische Auffassung des 19. Jahrhunderts und das ist ungefähr das, was Hegel hier sagt. Wie ist es aber mit der Reaktionären, wie ist es mit den konservativen Parteien? Die wollen auch die Welt verbessern. Die Konservativen und Reaktionären sind eigentlich nicht diejenigen, die die Welt akzeptieren. Sie akzeptieren eigentlich die Welt nicht. Ja? Die Rechte akzeptieren die Welt nicht. Die Rechte ist eine kritische Haltung. Aber die Kritik geht einen anderen Weg. Nämlich, die Linke denkt, dass das Herz Recht hat und die Welt und die weltlichen Strukturen sind zu verwandeln. Die Rechte denkt, dass die Strukturen eigentlich gut sind. Was schlecht sind, sind die Menschen. Sie sind insofern schlecht, weil sie nicht tugendhaft sind, sondern lasterhaft und den Gesetzen und Normen der Gesellschaft nicht folgen, sie ständig brechen, egoistisch ausbeuten, unterwandern, lügen, betrügen und so weiter und so fort. Und ihre eigenen Interessen verfolgen, statt die Interessen der Gemeinschaft zu verfolgen. Das bedeutet, dass man Institutionen, Werte, Ziele, gesellschaftliche Bindungen, Pflichten, Moral, alles sozusagen festigen und stärken soll. Ja, das ist der konservative Argument. Dass die Gesellschaft deswegen so schlecht aussieht, sie denken auch, dass sie schlecht aussieht, weil, wie Hegel sagt, der Wettlauf ein schlechtes Ding ist. Wettlauf in dem Sinne, dass so wie die Dinge laufen, ist nicht gut. Weil die Dinge laufen nach dem Prinzip des Egoismus, kurzfristigen Lustgewinn und so weiter und so fort und nicht nach wahren Prinzipien. So Papst sagt, ja, wenn alle Menschen wirklich tugendhaft wären, ja, und alle göttliche Gebote erfüllen würden, wäre das alles okay. Ja? Ich meine, dass sie egoistisch sind, dass sie schlecht sind, ja, dass sie lasterhaft sind, das ist der Grund für alles. Das ist sozusagen eine reaktionäre, konservative Position, die Grundübel nicht in der Struktur sieht, sondern gerade im Herzen. Der Reaktionär, der konservative Denker, denkt, dass die Menschen nicht gut sind. Und ihre Herzen sind egoistische Herzen, die korrigiert werden sollen durch eine Wertegemeinschaft. Ja, so ist der Ursprung dieser Wertegemeinschaft. Dann sagt Hegel, na gut, aber wie? Die Konservativen und Reaktionären wollen kritisieren, sie empören sich. Ja? Sie empören sich, sie sind auch erschüttert, ja? Genauso wie die Linke. Aber was schlagen sie eigentlich vor? Sie schlagen eigentlich vor, durchzusetzen, dass die Moral, Werte und so weiter siegt. Was heißt durchzusetzen? Das heißt, etwas tun, um etwas zu erreichen. in der Welt, wie sie ist. Nur, die Welt, wie sie ist, ist von den Konservativen und Reaktionären selbst definiert als solche Welt, eine Welt, in der Laster und das Böse gewinnen und das Gute, die Moral und die Werte verlieren. Das heißt, die Konservativen, ihrer Logik nach, dürfen nicht moralisch handeln. Um die Werte durchzusetzen, müssen sie genauso schlecht handeln wie die alle anderen, weil wenn sie nicht genauso schlecht handeln, können sie die anderen nicht besiegen. Weil was in der Welt entscheidet, sagt er, ist Kraft und Macht. Ja, das heißt, man muss Machtpositionen bekommen, man muss Kraft entwickeln, man muss sozusagen Kontrolle erlangen und so weiter. Und das tut man nicht dadurch, dass man moralisch ist. Ja. Und die Konservativen selbst sagen, dass es nicht der Fall ist. Sie beklagen das eben. Ja. Sie beklagen das, aber machen das Gleiche. Und sie machen das Gleiche notwendigerweise, weil wenn sie diese Machtposition nicht bekommen, können sie ihre Ideale auch nicht durchsetzen. Und das bedeutet, dass sie an diesem Wettlauf teilnehmen, das aber gleichzeitig verbergen. Und da sagt er, dass die ganze reaktionär-konservative Rhetorik eben halt eine Rhetorik ist, Deklamationen, welche nur diesen Inhalt bestimmt aussprechen, dass das Individuum, welches für solche edle Zwecke zu handeln vorgibt und solche vortreffliche Redensarten führt, sich für ein vortreffliches Wesen gilt, eine Aufschwellung, welche sich nun anderen den Kopf groß macht, aber groß von einer leeren Aufgeblasenheit. Das heißt sozusagen, wenn ich von der Welt sage, dass die Welt ist schlecht, diese Welt aber verbessern will, und zwar sei es von links oder von rechts, dann sage ich, ich muss auch schlecht werden. Wenn ich aber schlecht werde, dann was kann Gutes daraus kommen? Und so sagt Hegel, man muss jede Hoffnung und jede Perspektive einer Weltverbesserung schlicht und einfach aufgeben. Ja, das ist seine Moral. Er sagt an der Stelle, dass sei es reaktionär und konservativ, sei es links und progressiv, der Mensch, der sich anmaßt, gegen die Welt zu entscheiden, gegen die Gesellschaft zu entscheiden, gegen die Geschichte zu entscheiden, in der er lebt und denkt, man kann diese Geschichte und diese Gesellschaft und diese Struktur und so weiter verbessern, ist einfach verrückt, ist unzurechnungsfähig. Es ist entweder eine leere Rhetorik oder man ist einfach nicht bei Sinn. Ja. Das heißt, man muss diese Perspektive und diese Hoffnung und diese Denkweise entschieden einfach aufgeben, ein für alle Mal. Was bleibt? Er sagt nur, das Erste, was einem einfällt, ist, dass wenn man schlicht und einfach arbeitet, zum Beispiel Künstler, Schriftsteller, Wissenschaftler, denken, sie haben Talent, sie haben Fähigkeiten, also müssen sie Werke vorbringen. Ja, sie müssen was tun. Sie müssen in die Welt, wenn die Welt nicht verbessert werden kann, man muss in die Welt zumindest etwas Schönes reinbringen. Ein Bild oder ein Text oder was auch immer. Aber sagt er, auch das ist eine leere Hoffnung, weil man dieses Akt des Einbringens und dieser Akt der Stabilisierung dieser Werke in der Gesellschaft nicht vollziehen kann. Ich kann zum Beispiel das und jenes tun, zum Beispiel ein Bild malen, aber die Tatsache, dass dieses Bild nicht nur gemalt wird, sondern auch ausgestellt und dann aufbewahrt und ins Museum aufgenommen und das alles, ja, das ist nicht mein Werk, das ist das Werk der Gesellschaft, in der ich lebe. Und in diesem Sinne ist diese Position auch verlogen. Sie ist insofern verlogen, dass man sagt, auf der einen Seite, mein Werk ist Produkt meines Talents und mein individueller Beitrag zum Leben, auf der anderen Seite de facto das Vorhandensein und Weiterexistenz dieser Dinge eine gesellschaftliche Angelegenheit ist und man im Endeffekt seine totale Abhängigkeit von der herrschenden Ordnung manifestiert. Das heißt, das Individuum im Versuch, die Gesellschaft entweder zu reformieren oder zu verbessern, entweder total oder partiell, erkennt seine totale Ohnmacht und nicht nur seine Ohnmacht im Sinne, dass man das nicht kann, also dass es so eine zu schwierige Aufgabe ist, sondern dass die Aufgabe selbst ist einfach widersinnig, nicht vernünftig, sondern aus einer verkehrten Perspektive ausgeht, die Vergleichbarkeit zwischen Mensch und Gesellschaft. Ja? So wie Nietzsche später sagen würde, überhaupt zu sagen Mensch und Welt oder Individuum und Gesellschaft ist ein Zeichen des schlechten Geschmacks, ja, und der Unvernunft. Ja? Dieser Und ja, existiert nicht. Der Mensch ist ein Teil der Welt und der Mensch ist ein Teil der Gesellschaft. Der Mensch kann sich nicht anmaßen, die Gesellschaft insgesamt zu kritisieren oder zu reformieren oder was auch immer. Das ist alles leeres Gerede. Und an dem Augenblick, an dem man in dieser von der Kritik der Gesellschaft zu dieser Art der Selbstkritik übergeht und seine eigene Verrücktheit sozusagen und seine eigene Unzulänglichkeit erkennt, kommt dann die höchste Phase der Erkenntnis. Also das war zunächst einmal Denken, dann Vernunft und jetzt kommt die dritte Phase, der Geist. Man wird geistig, nicht bloß Vernunft. Und man wird geistig insofern, dass man, wie er sagt, die Vernunft ist Geist, also das ist der erste Satz des Abteilung des Geist, und es ist die Phänologie des Geistes, ja, nicht wahr? Also das ist zentral. Ne? Die Vernunft ist Geist, in dem die Gewissheit, alle Realität zu sein, zur Wahrheit erhoben und sie sich ihrer selbst als ihre Welt und der Welt als ihrer selbst bewusst ist. Das heißt, dass man erreicht diese Position des Geistes, indem man erkennt, dass man in der Welt ist und dass die Struktur der Welt und Struktur seines eigenen Denkens und seines eigenen Begehrens eigentlich identisch sind. Das heißt, wir können nur das denken und das Begehren, was in der Welt ist, und umgekehrt, alles, was in der Welt ist, kann begehrt und gedacht werden. Ja, es gibt eine grundsätzliche Kongruenz, eine fundamentale Einheit zwischen dem, was ich kann und was in der Welt ist, und was und umgekehrt. Es ist interessant, dass es, dass wenn wir versuchen, das Neue in der neuen Form, wenn wir suchen sozusagen, das Neue zu denken als eine neue Form, als in der Welt nicht da gewesen, das gelingt nie. Ja, das heißt, wir können niemals etwas erfinden. Das hat kein Mensch noch geschafft. Wir können anders kombinieren. Wir können, ich weiß nicht, Urinoir oder das schwarze Quadrat ins Museum stellen als Kunstwerk oder was auch immer. Das ist neu. Ja, okay. Aber die Formen selbst sind nicht neu. Wir können eine Maschine machen, eine Maschine konstruieren aus diesen jenen Elementen. Das heißt, wir können sozusagen sich anders arrangieren. Aber sie können diese Elemente nicht selbst erfinden. Sie können sie nicht hervorbringen. Das heißt, es gibt eine unverbrüchliche, unhintergehbare Korrelation zwischen dem, was wir uns überhaupt vorstellen können und was tatsächlich gibt. Ja, wir können nur das vorstellen, was gibt, und das, was gibt, kann auch vorgestellt werden. Ja, das ist der Geist. Also wenn diese sozusagen innere Korrelation oder innere Einheit zwischen dem, was gegeben ist und dem, was wir können, das ist der Geist. Und die erste Erkenntnis besteht darin, dass ich erkenne, dass ich eigentlich in meiner Praxis, nicht in meiner Empörung und nicht in meinem Denken und nicht in meiner Gesellschaftskritik und so weiter, sondern de facto Entscheidungen treffe im praktischen Leben. Nicht auf der Basis meiner Ideale, sondern de facto treffe ich die Entscheidung auf der Basis der herrschenden Sittlichkeit. Das heißt, auf der Basis dessen, was in der Gesellschaft, in der ich de facto lebe, gilt. Und als Beispiel sagt er Folgendes, dass, nehmen wir zum Beispiel Kommunisten. Ja? Die Kommunisten, sie akzeptieren das Eigentum nicht. Ja? Sie sagen, das private Eigentum ist eine schlechte Sache. Das heißt aber nicht, dass die Kommunisten stehlen zum Beispiel. Die tun es nicht. Wenn man zum Beispiel ein Kommunist ist, das bedeutet nicht, dass er zu dir kommt und etwas stiehlt. Warum nicht? Wenn sie gefragt werden, warum sie das nicht tun, dann sagen sie, sie tun es nicht, weil es nicht ihre Sachen sind, sondern die anderen sind, die Sachen der anderen. Und dass die Sachen der anderen sind, benutzen sie das nicht und nehmen sie das nicht. Das heißt, ob die Kommunisten sind oder nicht Kommunisten sind, im faktischen Leben folgen sie einfach der Regel, die faktisch gilt. Ja? Und so muss man, und das ist der Geist, ja? Man ist geistig, wenn man Aufmerksamkeit noch einmal ändert. Das heißt, man fragt sich nicht, was gut ist oder schlecht ist, was ich tun soll und was ich nicht tun soll, sondern man stellt diese skeptische Frage, de facto, welchen Regeln folge ich? Und wenn ich die Frage so stelle, dann stelle ich fest, dass ich den gleichen Regeln folge wie alle anderen auch. So de facto, nicht in meinen Schriften oder Imagination, sondern im faktischen Leben. Ja? Ich stoppe meinen. Also eines der schlagenden Beweise, ich denke, also als Philosophie-Leser mit einer gewissen Erfahrung, muss ich sagen, dass der im hegelischen Sinne der unglaublichste Phänomen unserer Kultur besteht darin, dass alle stoppen bei Rot und gehen bei Grün oder fahren bei Grün. Und immer wenn ich das sehe, erstaunt es mich erneut, weil es gibt dafür keine Erklärung, ja, außer Hegelischen. Die Tatsache, dass alle Menschen, was auch sie denken und welche auch Ideologie sie haben und ob sie sich gut fühlen oder schlecht fühlen, ob sie links sind oder rechts, ob sie in welchem Zustand, psychischen Zustand sie auch befinden, sie stoppen auf rechts und fahren auf links. Das heißt, es gibt keinen Trinnen. Ja? Und das ist genau das, was Hegel sagt, dass de facto, was über die Menschen zu sagen ist, dass sie bei rechts stoppen und bei grün fahren. Alles andere, was sie dabei sagen, ist ein leeres Gerät. Und in diesem Sinne muss man sozusagen, wenn man die Wahrheit über die Menschen erfahren will, sagt Hegel, aber, und das ist der Geist, ja, der Geist ist der Wille, die Wahrheit zu erfahren, sich nicht zu täuschen. Dann muss man sich fragen, wie man sich faktisch verhält. Na gut, und dann tut man das, dann steht man zunächst einmal fest, sagt Hegel, und das ist der Reflexion am Ende, eine lange, lange Reflexion am Ende dieses Abschnitts, das ich Ihnen gegeben habe, über Mann und Weib, ja, ich war, so ist das gelesen. Es ist ein bisschen undeutlich, alles. Er hat aber zwei Mythen im Sinn, also zwei Konfigurationen. Der erste, die entscheidende, ist ein Zigeunermythos, nämlich, dass der Antigone, da war die Feder zwischen Kreon und Polyktet, oder wer war der zweite Bruder? Kreon erinnere ich mich. Ja, also Kreon und der andere Bruder. Und der andere Bruder hat sozusagen gegen die Herrschaft von Kreon rebelliert, war also nach dem menschlichen Gesetz, nach dem Gesetz des Staates, ein Verbrecher und durfte nicht bei der Entscheidung des Staates nicht ein offizielles Begräbnis bekommen. Und dann Antigone bricht dieses Gesetz, begräbt ihn und stirbt dafür. Der zweite Mythos, der ein bisschen angespielt wird, das ist Elektra und Orest. Ja. Also Elektra sozusagen ja, der Mord praktisch an den Bruder zum Mord an seiner, an ihrer Mutter anstiftet. Deswegen sagt er, dass die zentrale Figur, als weibliche Figur, zentrale Figur ist nicht die Geliebte, ist nicht die Frau, ist nicht die Mutter, und nicht die Tochter, ja, sondern das ist die Schwester. Also für ihn ist das Modell Bruder, die Brüder und die Schwester. Und die ganze, diese lange, lange Diskussion bezieht sich auf Antigone, Geschichte in erster Linie, ein bisschen auf das Verhältnis zwischen Orest und Elektra, aber vor allem Verhältnis zwischen Antigone und Kreon. Und er sagt, dass der Mann als Kreon, oder meinetwegen Orest, optiert dem Mythos nach, ja, es ist keine reale Geschichte. Dem Mythos nach für das menschliche Gesetz. Das heißt letztendlich für die Verfassung sozusagen. Was ist das menschliche Gesetz? Es ist das Gesetz, das der Staat sich selbst gibt. Das heißt ein Gesetz, das einen klaren Ursprung, einen menschlichen Ursprung hat, das vernünftig ist und analysierbar. Und das klare Vorschriften hat und so weiter und so fort. Das heißt, der Geist verkörpert in seiner bewussten Selbstreflexion. Das Weib, also Antigone, folgt dem göttlichen Gesetz und nicht dem menschlichen Gesetz. Das göttliche Gesetz ist ungeschrieben, tradiert, in erster Linie durch die Familie und ist die Summe von Verpflichtungen, die einen unklaren Ursprung haben, aber eine lange Tradition, die die Menschen binden auf eine andere Weise zueinander als der menschliche Gesetz. Also durch die Familie, durch die Liebe, durch bestimmte Konstellationen, die von einer Generation zur anderen Generation gehen, nach der ungeschriebenen Regel. Aber diese ungeschriebenen Regeln, die Regeln des Familienregeln, sie sind genauso zwingend wie die gesetzgebende Regel, also die Regel der Gesellschaft, der männlichen Gesellschaft. Und sozusagen die klassische Situation ist die Situation der Gespaltenheit. Hegel sagt, dass der ursprünglich, und ursprünglich bedeutet sicherlich für ihn wie für alle Autoren dieser Zeit griechisch. Also wenn man ursprünglich die Frage stellt nach dem Zustand, in dem sich Gesellschaft zunächst einmal formiert, in Griechenland als erste Staaten, ja, die dann als Vorbild für die weitere europäische Staaten bilden, dann findet man diese Staaten gespalten. Man hat zwei Gesetze, Familientraditionen, Familienbindungen und Verpflichtungen, die eben diese göttliche Ursprung haben und von Frauen vertreten werden in erster Linie, von der Schwester vertreten werden sozusagen, und von der Brüder wird vertreten das menschliche Gesetz, die Verfassung letztendlich. Und er sagt, es gibt kein Kriterium zu sagen, welches Gesetz höher ist. Sozusagen, das sind zwei unterschiedliche Gesetze. Beide sind sittlich, beide sind allgemein gültig und so weiter und so fort. Er sagt, dass man kann nur das Einzige sagen. Der männliche Gesetz siegt. Und sozusagen einzige noch untergeht. Das heißt, die Entwicklung des Staates ist der Untergang der Familie. Das ist das zentrale Argument. Verflüssigung und Auflösung aller Bindungen. Wenn sozusagen die Familie als so etwas wie eine ursprüngliche, natürliche, allen bekannte Form einer, sagen wir, unverfassungsmäßige Bindung darstellt, dann kann man sagen, dass das Männliche siegt, indem diese Bindungen sich lösen. Daraus kann man vieles ableiten. Ich möchte nur auf einen Punkt verweisen, einfach weil dieser Punkt vielleicht bestimmte Dinge klärt. Es gibt so etwas wie feministische Bewegung, ja, nicht wahr? Im 20. Jahrhundert, aber schon einmal im 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert. Die größten Errungenschaften der feministischen Bewegung gilt, dass die familiäre Angelegenheiten zu gesellschaftlichen Angelegenheiten gemacht haben und vor allem zu juristischen Angelegenheiten. Private is political, ja, das war eigentlich der Slogan der feministischen Bewegung, zumindest seit 60er Jahren. Das, was man auf Deutsch oft nennt die Verrechtlichung der familiären Bindung. Das heißt, zunehmend werden sozusagen die Verhältnisse in der Familie rechtlich reguliert, öffentlich gemacht und öffentlich kontrolliert. Es ist interessant, dass wenn man in Amerika geht es sehr schnell voran. Als ich da war, längere Zeit, habe ich viele Geschichten gehört, die an großen Distanz im alltäglichen Leben, wahrscheinlich das ist die größte Distanz zwischen Amerika und Europa, Deutschen zum Beispiel, zeigt, diese Verrechtlichung ist viel, viel weiter gegangen, als man hier vorstellt. Wenn man sozusagen im Alltag ist, es ist erstaunlich, wie weit das System so funktioniert, dass Kinder ab 2 Jahre oder 3 Jahre das Recht haben, zum Beispiel ihre Eltern anzuklagen und zu Gericht zu ziehen. Es gibt spezielle Spezialisten, die für die Kindersprache, die von der Kindersprache ableiten, ja, dass durch die Zeichen zum Beispiel diese Kinder, oder von der Zeichen diese Kinder, meinen auch, wenn sie nicht sprechen können, ableiten, dass die Kinder Ansprüche an ihre Eltern stellen und mit der Politik ihrer Eltern unzufrieden sind. Wenn sie sprechen können, und glaube am 6. Jahr, gibt es ständige Polizeidienste, Telefondienste und so weiter, wo die Kinder anrufen können ohne Angaben von irgendetwas, und sie tun es. Interessanterweise. Ein Beispiel, das mich so beeindruckt hat, war eine Familie, gut situiert, Familie, ich habe das gehört, weil es der russischen Ursprung war. So, Herr Professor, Sie auch viel verdienende Dame, beide aus Boston, mit dem Kind auf dem Rücksitz sind sie Autobahn gefahren, und das Kind war irgendwie unzufrieden und hat geschrien und so. Und die Mutter hat darauf reagiert, dass er dieses Kind geohrfeigt. Nach ungefähr 20 Minuten kamen 20 Polizei-Cars, ja, Wagen, die diese umstellt haben, diese Wagen, die haben die alle verhaftet, durchsucht. Das Kind gebracht in spezielle Heim. Die Eltern schon 2 Tage im Gefängnis, und dann, nachdem sie festgestellt haben, dass die sozusagen das nicht schlecht läuft, sie wurden für 8 Monate unter Aufsicht gestellt. Das heißt, jeden Tag kam ein Beamter von der Polizei und hatte sozusagen Lernvisitation des Kindes gemacht, um festzustellen, dass die Kinder nicht geschlagen wurden systematisch. Und auch Ernährung, Küche und so, geprüft, dass der Kinder auch richtig ernährt ist und nicht krank ist. Dieser ganze ziemlich effektiv und durchschlagend funktionierende, vor allem in Amerika funktionierende Sitten, sind Ergebnisse der feministischen Bewegung der 60er Jahre, also Schutz der Frau, Schutz des Kindes und so weiter und so fort. Sie dienen einer extremen Verrechtlichung der familiären Bindung. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Hegel diese Entwicklung als der ultimative Sieg des Mannes über das Weib gesehen hätte. Zu Recht oder zu Unrecht, ja, das weiß ich nicht. Aber aus der Perspektive der hegelischen Philosophie bedeutet diese extreme Verrechtlichung der Gesellschaft, Auflösung der natürlichen Pflichten und Substituierung dieser Pflichten durch die verfassungsmäßige und juristische Verpflichtungen, die vom Staatenweges kontrolliert werden, der definitive Sieg von Kreon über Antigone, ja? Das heißt, der definitive Sieg, wie er sagt, eines Bürgers als Mann über einen Mann als Familienmann. Das heißt, indem die Frau diese Bürgerlogik übernommen hat, und das ist der Sinn des hatte zumindest nach Hegel männliche Logik übernommen und auf sich selbst appliziert. Diese Entwicklung wäre für Hegel eine natürliche. Das wäre die Entwicklung die er begriffen hat. Weil er sieht den weiteren Verlauf der Geschichte von diesem Punkt eine Unklarheit darüber, wer eigentlich das Recht hat, Bürger oder Familie, Bürgergesellschaft oder Familie. Er sieht sozusagen die ganze Geschichte als allmählicher, aber stetiger Sieg der Bürgergesellschaft und des Staates über familiäre Verhältnisse zu verfügen. Und die Auflösung aller Bindungen überhaupt, die keine staatliche sind. Also für ihn ist die Geschichte ein allmählicher Sieg des Staates über alle anderen Lebensformen. Und der Familie ist sozusagen die hartnäckigste Lebensform, die auch der hartnäckigsten dem Staat widersteht, aber mit der Zeit weniger und weniger. Er würde aber das sehen als sozusagen die Durchsetzung des männlichen Prinzips ja, in der Gesellschaft. Das heißt, das Prinzip, das einen Ursprung hat in der Figur eines bewaffneten Bürgers, ja, was er spricht. Ein bewaffneter Bürger, das heißt ein freiwilliger Armeeangehöriger vom Typ der freiwilligen griechischen Armee, war der Kreator des modernen Staates. Das ist der Punkt. Ja. Das heißt, der moderne Staat ist dort entstanden, wo die Armee freiwillig wurde. Solange die Armee nicht freiwillig war, das heißt, solange wir nur die Waffen getragen haben, die Staatsdiener waren oder Sklaven waren der herrschenden Macht, so wie in persischen oder sonstigen Monarchien, gegen die Griechen gekämpft haben, eine reguläre Armee, die dann wiederum wieder eingeführt wurde, nicht wahr, von Römischen Reich, und das war der Untergang des Römischen Reichs, wurde durch die Griechen ersetzt durch eine Bürgerarmee. Das heißt, jeder war bewaffnet und die Bevölkerung bildete die Armee, wenn es nötig war. Ja. Man hat auch trainiert, regelmäßig zwei oder dreimal pro Jahr, um sozusagen die Waffentechnik nicht zu verlernen, auch in der Friedenszeit. Diese Kombination Krieger und Bürger, also die Aufhebung des Unterschieds zwischen sozusagen einer totalen Staatspflicht und einer friedlichen Lebensweise, hat der Ethos des modernen Staates kreiert. Das heißt, der Vorbild ist ein freiwilliger Soldat. Der athenischen, spartanischen, griechischen Prägung, der ein freier Bürger ist insofern, dass er auf der einen Seite ein Familienmitglied ist, das heißt, er lebt sozusagen in einem Haus, er geht den Geschäften nach und so weiter, aber seine entscheidende Rolle besteht darin, dass er als Krieger der Staat verteidigt und ermächtigt ja zu agieren. Und das bedeutet auch demokratische Rechte haben. Weil demokratische Rechte waren abgeleitet in der athenischen und anderen Demokratien von der Militärpflicht. Man hat gesagt, wenn ich freiwillig mit der Waffen aus dem Hause gehe, um diese Stadt zu verteidigen, muss ich auch mitbestimmen. Diese Figur eines Bürgerkrieger oder Krieger als Bürger, das eine genuin griechische Figur ist, ist so tief verankert im Bewusstsein bestimmter Demokratien, vor allem amerikanischer Demokratien, wo der Waffenbesitz, privater Waffenbesitz, eine zweite oder dritte Garantie der Demokratie in Amerika ist, verfassungsmäßig verankert. Weil die Vereinigten Staaten sind auch entstanden durch einen irregulären, freiwilligen Bürgerkrieg gegen die reguläre englische Armee. Nach dem athenischen demokratischen Prinzip Und die amerikanische Demokratie wurde auch ursprünglich abgeleitet auf die gleiche Weise, das heißt durch die freiwillige Beteiligung an der Armee mussten auch die Rechte politische Mitbestimmungsrechte. Das bedeutet, dass der moderne Staat mit Autonomie des Bürgers, verstanden als bewaffnet, potenziell bewaffnete Bürger, isoliert von der Familie und isoliert von allen möglichen Bindungen, für sich selbst souverän und Herr. Das ist das Typ, das Typus von Menschen, der im Endeffekt gesiegt hat. Auf einem sehr komplizierten Wege und nicht vollständig, das darüber wird auch Hegel berichtet, aber weitgehend. So weitgehend, dass alle anderen Menschenbestimmungen praktisch völlig vernichtet oder reduziert wurden. Das ist der einzige Typus, der praktisch blieb, zumindest in Europa. Wie es dann weitergegangen ist bis heute, lesen wir und diskutieren und dann schließen wir ab. Bis zur nächsten Sitzung. Und das ist dann Punkt B von der Geist, also das ist der in meiner Ausgabe Seite 359. Bis 442, das heißt die ganze Revolution. Ja, die Revolution, Aufklärung und Revolution. Und dann ganz am Schluss das absolute Wissen. Also von 75 bis 93. Also die Religion werfen wir weg, ja, die ist für unsere Zwecke irrelevant. Ich sage nur, welchen Stellenwert diese Diskussion hat im Ganzen. Für uns ist zentral, weil es für Hegel zentral ist, der sicherlich, der Moment der Revolution. Er meint, dass die Geschichte kulminiert in der Figur der Revolution. Das ist die zentrale Figur. Möglichkeit der Revolution ist die Figur der Revolution. Und besteht auf einer grundsätzlichen Unterscheidung zwischen vorrevolutionären und postrevolutionären Gesellschaft. Und das absolute Wissen ist der Reflexion dieses Unterschieds. Also, das ist das, was wir haben. Die, die ein bisschen weiterlesen wollen, ich würde vorschlagen, bis die Religion zu lesen.